Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Eine muslimische Rapperin verteidigt ihren Hijab, Mona Haidar. Auch wenn du ihn hasst, den Hijab, ich werde ihn immer umbinden. Dieses Video sorgt für viel Streit und das ist nicht das Einzige, was es zu einer Ausstellung zu sagen gibt, die demnächst in Frankfurt am Main eröffnet, über muslimische Mode. Außerdem rechnen wir mit den April-Scherzen ab, die heute wieder kursierten. Unsere Gesprächspartnerin meint beim nächsten Mal einfach stecken lassen, bitte. Wir fragen, warum ein Konzert der umstrittenen Band Freiwild nicht stattfinden kann. Wir beobachten, wie in Venezuela die kritische Öffentlichkeit mundtot gemacht werden soll. Und dann sind wir dabei, wenn Renzo Piano auf Carlos Saura trifft. Es gibt ja so einige Bands und Musiker, denen eine Nähe zur rechten Szene vorgeworfen wird. Einige sind wirklich rechtsextrem, andere spielen eher damit und wieder andere werden falsch verstanden. Wer weiß, wozu Freiwild aus Südtirol zählt? Ihre Texte spielen mit patriotischen und nationalen Elementen. Ihr Sänger war früher bei einer Rechtsrockband, unterstützte rechte Bewegungen. Und da Freiwild aus Südtirol kommen, passt es dann auch noch ein bisschen, sich von Italien zu distanzieren und eine Art Südtiroler Regionalpatriotismus zu pushen, wo man Deutsch spricht. Kritiker sagen, Freiwild macht Rechtsrock salonfähig. So, nun ganz in den Norden. Dort wollten Freiwild ausgerechnet am 20. April auftreten, also Hitlers Geburtstag. Und dort hat das Landgericht heute entschieden, das Konzert kann nicht in der örtlichen Sportarena stattfinden. Der Betreiber der Arena hatte nämlich gegen das Konzert geklagt. Der Konzertveranstalter war der Verfahrensgegner in diesem Fall. Christian Wolf in Flensburg. Wie wurde denn das Urteil heute begründet?
Na, das Urteil ist so zustande gekommen aus Sicht der Richterin, dass es keinen gültigen Mietvertrag gab. Es ist so gewesen, dass die Band Freiwild im Zuge ihrer Tour in Flensburg erst im Roxy Club auftreten sollte. Da gab es Gespräche zwischen den örtlichen Veranstaltern in Flensburg und dem Tourveranstalter dieser Band. Und man hatte dann aber Sicherheitsbedenken gehabt, wollte dann in die größere Flens Arena, so heißt sie, passen bis zu 6.000 Leute rein, da sollte dann Freiwild auftreten. Aber es gab damals nie einen gültigen Mietvertrag. Man hatte zwar E-Mail-Korrespondenz gehalten, also die Flensburger Veranstalter und der Tourveranstalter der Band, aber der Vertrag ist nie unterzeichnet worden. Und deswegen, so begründete es heute die Richterin, hat die Band keinen Anspruch auf diese Arena und deswegen kann das Konzert nicht stattfinden.
Zumindest Stand heute, bis zum 20. April ist noch ein bisschen Zeit. Können die Parteien da sich noch vor der nächsten Instanz wiedersehen?
Ja, das ist in der Tat möglich. Es ist ja so, das ist ja ein zivilrechtliches Verfahren und da gibt es ja sofort eine Urteilsbegründung und die ist auch schon verschriftlich. Und sobald die da ist, hat man einen Monat Zeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Und Philipp Burger, der Sänger der Band Freiwild, der hat heute schon gegenüber der Bild klargemacht, dass man das tun wird, dass man in Berufung gehen will und auch, dass diese Karten, die bereits verkauft worden sind, dass sie natürlich auch ihre Gültigkeit behalten sollen für die Fans und man wolle, so sagte er es zumindest, man wolle auf alle Fälle nach Flensburg kommen, egal wie und auch egal wie dieses Konzert stattfinden lassen. Bloß wie das natürlich jetzt alles geschehen soll und wo und wie, das ist allerdings auch unklar.
Und es besteht eine Gefahr, dass sich diese Band dann vielleicht als Opfer darstellt und vielleicht mehr Popularität auch in Flensburg bekommt. Zumindest von denen, die sowieso zu diesem Konzert gehen wollten, ne?
Ja, das tun sie ja schon in der Tat. Also sie haben sich ja in sozialen Netzwerken schon vor dieser Urteilsverkündung heute geäußert. Am Freitag war ja da der erste Gerichtstermin. Da hatte man ja dargelegt, was alles stattgefunden hat, also an E-Mail-Verkehr. Und im Vorfeld hatte sich die Band auch da schon geäußert und hat sich tatsächlich so als Opfer dargestellt. Hat die Oberbürgermeisterin der Stadt von Flensburg, die Simone Lange, viele ja vielleicht bekannt von der SPD, wollte ja mal Bundeschefin werden. Die hatte vorher ja groß angekündigt, dass Flensburg bunt ist und dass man solche Bands nicht haben möchte. Und Freiwild hat dann tatsächlich, wie gesagt, in den sozialen Netzwerken ordentlich draufgekloppt, hat dann gesagt, Mensch, das ist ja eine Hetze hier gegen unsere Band und hat sich auch auf das Recht Freiheit der Kunst berufen, tatsächlich eine Kampagne gestartet und wie gesagt, sich einfach als Opfer dargestellt.
Sie haben schon die Oberbürgermeisterin erwähnt. Wie war denn überhaupt die politische Debatte, jetzt sag mal auch auf der politischen Ebene, aber auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, was dieses Konzert angeht in Flensburg?
Ja, das war natürlich ein riesiges Fass. Also man muss dazu sagen, es ist zwiegespalten auf der einen Seite. Es ist ja so, Flensburg hat eine ziemlich starke linke Szene, eine gut organisierte Antifa und ist tendenziell, wie gesagt, komplett links. Das sieht man ja auch an der Oberbürgermeisterin. Die ist ja, vertritt ja auch linke Werte und die hatte sich klar positioniert, dass sie das halt nicht möchte, dieses Konzert. Und hat dafür aber auch auf die Finger bekommen tatsächlich. Also es gab vorher ein breites Bündnis, aber es hat sich zum Beispiel Wolfgang Börnsen, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU, war 25 Jahre lang im Bundestag, der hat sich geäußert und meinte, Mensch, man kann sich doch nicht so positionieren. Diese Band ist nicht auf dem Index, sie wird nicht beobachtet. Klar, untersagen ihr Kritiker eine Nähe zur rechten Szene, aber sie ist eine normale Band. Und warum gibt es ein Dekret jetzt von Seiten der Politik, die versucht, diese Band zu verunglimpfen in der Öffentlichkeit? Das gab es dann ein Hin und Her und tatsächlich soll sich auch Simone Lange ein Geplänkel mit dem Sänger der Band Philipp Burger, ich hatte ihn ja vorhin schon erwähnt, geliefert haben auf Facebook. Ich hatte nachgeschaut, davon ist leider nichts mehr zu finden. Es ist wohl gelöscht worden, aber die beiden sind wohl da aneinander geraten. Mittlerweile versucht man das aber alles irgendwie unter den Teppich zu kehren. Ich hatte heute nochmal versucht, im Rathaus von Flensburg anzurufen und auch nochmal mit der Oberbürgermeisterin zu sprechen, aber da gab es kein Statement.
Welche Rolle spielt eigentlich dieser 20. April? Ich meine, es ist ja eine Tour und natürlich kann man auch in einem 20. April auftreten.
Ja, das ist natürlich ein ganz geschichtsträchtiges Datum, muss man ja leider Gottes sagen. Das ist ja das Geburtsdatum von Adolf Hitler. In diesem Jahr kommt noch hinzu, es wäre tatsächlich ein runder Geburtstag, noch 130 Jahre. Flensburg natürlich deswegen auch nochmal, vielleicht ja auch für viele in der rechten Szene, deswegen ja interessant, dort dann mit Freiwild sozusagen quasi diesen Geburtstag zu feiern, denn es war ja die letzte Hauptstadt des Reiches damals. Problematisch, wie gesagt, ja durch die linke Szene, die es dort gibt in Flensburg und natürlich auch durch die Nähe einfach zu Dänemark und Skandinavien, wo es ja auch eine ganz, ganz aktive rechte Szene gab, weswegen ja auch der Veranstalter in Flensburg ja für diesen ersten Ort, wo man dieses Konzert stattfinden lassen wollte, Sicherheitsbedenken geäußert hat. Ja, nicht nur er, sondern ja auch die Polizei tatsächlich, die gesagt hat, Mensch, in diesem kleinen Club, wenn da was passiert, das geht nicht, das muss größer, das muss weitläufiger sein und deswegen hatte man sich ja auf diese Arena dort, auf diese Flens-Arena halt geeinigt, wo das dann stattfinden sollte. Deswegen, wie gesagt, der 20. April vielleicht auch nicht der beste gewählte Zeitpunkt, aber die Band selbst sagt, das ist gar nicht mit Absicht, das ist willkürlich passiert. Guckt man sich tatsächlich diese Tourdaten an ihrer Tour, denn es ist eng getaktet. Es sieht so aus tatsächlich, aber es ist, wie bereits erwähnt, dieses Spiel hier auch mit dem Feuer dieser Band.
Christian Wolf in Flensburg über ein Konzert der Band Freiwild, das nicht in der zentralen Sportarena stattfinden kann, zumindest mit Stand heute, und auch über den Streit um diese Band. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Fazit, die Kultur vom Tage. Und das war natürlich dieser 1. April, der Tag der Fake News mit Witzigkeitsanspruch. Eine Bank warb damit, dass man ab sofort mit einem abgescannten Tattoo bezahlen kann. Eine Versicherung sichert Menschen wiederum dagegen ab, dass sie kein Geld mehr von ihren Eltern bekommen. Jerome Boateng kündigt an, auf Instagram in der nächsten Staffel von 4 Blocks mitzuspielen, und zwar in einer Hauptrolle. Zitat: Berlin gehört uns. Das Volksparkstadion in Hamburg wird in Tagesschau-Arena umbenannt. Darunter auch Kommentare: Das macht ihr also mit unseren Zwangsgebühren. Und Greta Thunberg schrieb auf Twitter: Politiker haben endlich begriffen, dass sie etwas gegen den Klimawandel tun müssen. Sie haben die Klimakrise unter Kontrolle. Daher höre ich auf zu streiken und gehe wieder zur Schule. 6 Minuten später postete sie: Only joking, of course. Samira El-Wazil ist Kommunikationswissenschaftlerin, Schauspielerin und Kolumnistin, unter anderem bei übermedien.de, wo sie heute über den 1. April geschrieben hat. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was war eigentlich für Sie der schlimmste April-Scherz heute?
Ich glaube, der schlimmste war der vom Tagesspiegel, der behauptet hatte, dass der Name des Berliner Eisbärbabys jetzt durchgesickert sei und dass der Name Greta Thunberg sei. Das hat mir, glaube ich, ein bisschen den Rest gegeben. Also wenn ich den Brauch des 1. Aprils in den Medien nicht schon vorher unglaublich nervig und anstrengend fand, dann spätestens in dem Moment.
Es gibt immer noch weitere Untiefen, glaube ich, ne?
Ja, es geht natürlich ein bisschen auch um eine gewisse Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, je absurder, kindischer, alberner, idiotischer oder aber auch profaner der Gag ist, desto mehr Klicks bekommt man natürlich. Und dementsprechend sind sich manche Medienhäuser für keinen Gag zu doof. Aber ich finde das in Zeiten von Fake News und großer Verunsicherung und allgemein Vertrauensverlust in Bezug auf die etablierten Medien ein bisschen problematisch.
Man könnte natürlich argumentieren, wenn Aprilscherze in den etablierten Medien so ein Problem sind oder überhaupt gemacht werden, sagen wir mal so, ist es vielleicht eine Möglichkeit, auch Mechanismen der Wahrheitsfindung öffentlich zu machen, um zu sensibilisieren für Wahrheit und Lüge?
Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den aber, glaube ich, sich die etablierten Medienhäuser durch Verbreiten von Aprilscherzen nicht auf die Fahne schreiben können. Wohl aber zwei Sprachsoziologen aus dem angelsächsischen Raum, die tatsächlich mithilfe von Aprilscherzen und der Art, wie die rhetorisch geformt sind, einen neuen Algorithmus erstellen konnten, der mit einer 65-prozentigen Sicherheit Fake News, also willentlich verbreitete Fehlinformationen als solche dechiffrieren kann, weil Aprilscherze eben die ähnlichen rhetorischen Mechanismen benutzen wie willentliche Fehlinformationen außerhalb des 1. April-Brauchtums.
Das heißt, es wäre doch durchaus eine Steilvorlage, um eben über Fake News zu debattieren, was wir jetzt gerade tun, wir beide zum Beispiel.
Ja, andererseits finde ich es insofern problematisch, als dass wir, sagen wir mal, wir haben den 1. April und alle sind darauf sensibilisiert worden aufgrund der Scherzhaftigkeit des Tages, alle Nachrichten mit einem gewissen Argwohn zu betrachten, weil sie wissen oder weil sie den Wahrheitsgehalt der Informationen erstmal grundsätzlich in Frage stellen sollten. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass natürlich alle Informationen, die wahrhaftig sind und eben zutreffend sind, sich auf einer Ebene befinden wie irgendwelche Scherzinformationen. Und erst in dem Moment, wo am 2. April kein Dementi von diesen wahrhaftig gemeinten Informationen erfolgt, man also davon ausgehen kann, dass die jetzt dann wohl stimmen. Und alleine diese Ambivalenz an Informationen, also diese Schrödingers Katze quasi der Nachrichten aufrechtzuerhalten für 24 Stunden, finde ich, ist nicht wert, als dass Menschen irgendwie für Fake News sensibilisiert werden sollten. Ganz im Gegenteil. Also Menschen sind ja schon sensibel, was Fake News angeht. Und auch die Verbreitung verschiedener Aprilscherze, die dann nach hinten losgegangen sind, wo die Leute eben drauf reingefallen sind, zeigt, dass die Menschen nichtsdestotrotz eben noch nicht sensibel genug sind, als dass sie eben Aprilscherze sofort als solche erkennen würden. Ich glaube, es verstärkt eher das Problem und das Misstrauen gegenüber den etablierten Medien in Bezug auf Fake News.
Aber andererseits habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck, dass man Aprilscherze doch relativ schnell erkennt, oder?
Ja, aber klar, das ist natürlich der klassische Samira, stell dich doch jetzt nicht so an. Es ist doch sowieso so überzogen und überzeichnet und jeder mittelmedienkompetente Bürger wird das sofort als solches erkennen. Aber wenn die so überzeichnet sind, dann verstehe ich wirklich nicht mehr den Sinn dahinter. Dann weiß ich gar nicht, was der Quatsch soll. Wirklich einfach alberne Informationen in die Welt zu setzen. Hinzu kommt, und vielleicht ist das auch wirklich ganz persönlich für mich als Kommunikationswissenschaftlerin etwas, das mich triggert, wenn die Aufgabe von Journalisten heute ist, Wahrheit zu verbreiten und die Währung, mit der sie handeln, die Richtigkeit ihrer Information ist, dann verstehe ich nicht, warum man sich einen Tag auserkoren hat, wo man genau das Gegenteil von dem tut, was man sich auf die Fahnen geschrieben hat. Das ist für mich wie ein Arzt, der sagt, ich habe das ganze Jahr über den hippokratischen Eid geschworen, aber einen Tag will ich mindestens so aus dem Späßchen heraus ein paar Kunstfehler einbauen, einfach mal, weil ich mal aus den Konventionen ausbrechen möchte. Das erschließt sich mir einfach nicht.
Ich weiß nicht, vielleicht wie so eine Art journalistischer Rosenmontagsumzug, dass man einfach einmal im Jahr mal irgendwie über die Stränge schlägt und irgendwie auch provoziert und alle Regeln über den Haufen wirft.
Ja, der Soziologe Jonathan Wynn hat auch gesagt, dass das natürlich eine Form von Aufbrechen gesellschaftlicher Normen ist und eben eine ritualisierte Degradation der Leute, die man reinlegt. Aber da verstehe ich nicht genau, was oder wen die Medien da in dem Moment reinlegen wollen. Also warum wollen die Medien die Ordnung aufbrechen, die sie in Bezug auf den Zuschauer oder den Leser haben? Also sind wir als Zuhörer, Zuschauer und Leser so schlimm, dass quasi die Medien einen Tag brauchen, wo sie die Sau rauslassen können und wo sie uns dann mal so gepflegt einen Bären aufbinden können? Und ich finde dieses Hierarchieverhältnis, was da dadurch dann auch so künstlich aufgebaut wird, total seltsam. Also ich will von den Medien nicht hereingelegt werden müssen, damit sich die etablierten Medien mal selber spüren können und einfach mal unkonventionell sein können.
Also mein
das
Tipp,
war nicht die Aufgabe für Journalismus.
Ja, na gut, dann haben wir einen Tipp für den, es kommt ja wieder ein 1. April im nächsten Jahr. Was würden Sie also den etablierten Medien, um es mal so zu sagen, da mitgeben? Einfach komplett verzichten auf den Aprilscherz?
Tatsächlich hat Microsoft intern ein Memo rausgeschickt. Also Microsoft hat einfach gesagt, dieses Jahr komplett verboten. Wir sind ein ernstes Label und wir wollen die Leute nicht verunsichern, indem wir irgendwelchen infantilen Quatsch in die Welt setzen. Und ich finde das eigentlich sogar ganz sympathisch, so eine Grundverweigerung.
Die Frage, ob das ernst gemeint war.
Also wenn das jetzt ein April-Scherz gewesen wäre, dann wirklich, dann bin ich also mit meinem Glauben komplett am Ende. Also dann gebe ich auf.
Also Ihr Plädoyer wäre tatsächlich Ende mit diesen April-Scherzen. Medienleute, hört auf mit euren April-Scherzen. Kann man das so sagen?
In jetzigen Zeiten würde ich dazu plädieren, es zu vermeiden. Ich muss aber auch eine Mini-Lanze brechen, damit das jetzt ein bisschen versöhnlich endet. Es gibt ja auch ein paar sehr gelungene April-Scherze. Da möchte ich auf die BBC verweisen, die ja die Mär von dem Spaghetti-Baum in die Welt gesetzt hat, wo sie quasi Schweizer Erntehelfer porträtiert haben, die von einem Baum gekochte Spaghetti gepflückt haben, die dann auf britischen Tellern am Ende des Tages landeten. Und auch Tagesthemen machen ja durchaus auch manchmal humorige Sachen. Mein Humor trifft es nicht, aber der Aufwand, der da betrieben wird, um irgendwie eine glaubhafte Pointe zu konstruieren, die will ich zumindest mal wohlwollend honorieren durch eine Erwähnung.
Und was ist mit privaten April-Scherzen oder semi-privaten April-Scherzen unter Kommunikationswissenschaftlerinnen zum Beispiel oder unter Schauspielerinnen oder einfach nur unter Nachbarn? Ist das okay?
Also ist für mich ein Freundschaftskündigungsgrund.
Nein. Das war hart.
Scherze unter Freunden kann man schon immer machen, aber das, ja.
Ist einfach nicht Ihre Art von Humor wahrscheinlich, wenn ich es so verstehe.
Ich hasse Scherze so sehr, das kann sich gar nicht vorstellen. Ich finde das einfach total. Also da sträubt sich irgendwas in mir, aber was Leute privat machen, ob sie sich jetzt Senf ins Bett schmieren oder irgendwie Zahnpasta in die Krapfen reinstopfen und sich darüber freuen, dass sie jemanden reingelegt haben. Ja, wenn es sie glücklich macht als Zuhörerin.
Solange sie Spaß haben dabei, ja.
Ja, eben.
Sie dürfen eben nur nicht Medienleute sein. Also das war jedenfalls ein ziemlich eindeutiges Plädoyer dafür, das mit den April-Scherzen bei den größeren Medien, zumindest bei den etablierten Medien, tatsächlich zu lassen. Das sagt Samira El-Wazil, Kommunikationswissenschaftlerin, Kolumnistin und Schauspielerin hier im Gespräch. Herzlichen Dank.
Danke auch. Wunderschönen Abend und schönen April. 1. April.
Danke.
Tschüss.
Muslimische Mode. Das heißt ja automatisch auch politische Debatte um Kleiderregeln im Islam und um die Frage nach Kopftuch oder dem Burkini beim Schwimmen. So letztens in San Francisco, wo das De Young Museum eine Ausstellung über aktuelle muslimische Mode zeigte. Und Ende der Woche wird diese Ausstellung nun in Frankfurt am Main wiedereröffnet. Und die Debatte kommt natürlich gleich mit. Juliane Orth hat sich umgehört.
Die Exponate waren gerade mal im Museum Angewandte Kunst eingetroffen, da hagelte es auch schon heftige Kritik. Eine Gruppe von Migrantinnen schrieb einen offenen Brief an Museumsleiter Matthias Wagner K. Er biete dem Kleidungsdiktat eine Plattform. Die Ausstellung sei ein Schlag ins Gesicht von Frauenrechtlerinnen und mache sich mit der Religionspolizei in islamischen Ländern gemein. Auch die iranische Frauenrechtlerin Monire Kassemi gehört zu den Kritikerinnen.
Das muss ich sagen, als Iranerin, wir mussten auch Schleier tragen. Ne? Wir haben diese Erfahrung, dass wir uns verhüllen und halt unsere Haare und unseren Kopf bedecken und gegen unsere Wille.
Mit der Darstellung von verschleierten Frauen übernehme das Museum das rückwärtsgewandte Frauenbild islamischer Staaten. Die Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Atesh klagte in der Emma, die Veranstalter verkauften sich für viel Geld an die Textilindustrie und die Islamisten, die am liebsten alle Frauen dieser Welt verhüllen würden. Und auch die FAZ sah das Museum Angewandte Kunst auf Abwägen und schrieb von Toleranz, die blind mache. Museumsleiter Matthias Wagner Kahn nimmt die Kritik durchaus ernst. Auch ihm sei bewusst, dass es Unterdrückung gebe und dass Frauen, die sich gegen Kleidungsvorschriften stellten, bedroht würden. Für ihn hat die Ausstellung aber eine ganz andere Intention.
Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass sich alle, die in diesem Bereich arbeiten, und das sind Designerinnen aus dem Mittleren Osten, aus Malaysia, Indonesien, aus den USA, aus Europa, dass ihnen gemein ist, eine Mode vorzustellen, bei der es durchaus und ganz klar um die Selbstbestimmung der Frau geht.
Und Selbstbewusstsein kommt deutlich rüber, etwa bei der syrisch-amerikanischen Rapperin Monja Haider. Die Ausstellung zeigt ihr Video. Darin besingen Frauen mit Hijabs genau dieses umstrittene Kleidungsstück. Also das islamische Kopftuch, das die Haare bedeckt, aber das Gesicht freilässt. Die Frauen kritisieren, dass es ständig darum gehe, wer, wie und warum Hijab trägt. So even if you hate it, I still rap my hijab, rap my hijab, rap my hijab, rap, rap my hijab. Keep swaggin' my hijab, swaggin' my hijab, swaggin' my hijab. Dafür, dass schon im Vorfeld so viel über die Kopfbedeckung muslimischer Frauen gesprochen und geschrieben wurde, steht das Kleidungsstück nicht unmittelbar im Zentrum der Ausstellung. Auf etwa 1000 Quadratmetern sind fast 80 Schaufensterpuppen mit muslimischer Mode, unterschiedlichster Stilrichtung und unterschiedlichster Herkunft zu sehen. Lässige Streetwear, romantisch verspielte Kleider im Stil von Tausend und einer Nacht oder Haute Couture für die Abendgarderobe. Oft, aber nicht immer ergänzt mit einem Kopftuch, einem Turban oder einem Hut. Insgesamt sind die Schnitte fließend bis wallend. Modest Fashion ist das Stichwort. Und weil die wörtliche Übersetzung mit bescheiden oder sittsam oft daneben liegt, bleibt Koordinatorin Marit Ifoma-Kupka bewusst beim englischen Begriff.
Modest Fashion beschreibt eine weniger körperbetonte Bekleidung. Also das heißt, es gibt keine tiefen Ausschnitte, es gibt jetzt keine tiefen Schlitze bei Röcken, sondern dass alles ein bisschen körperumfließender ist, dass die Kleidung nicht hauteng ist.
Neben den Kleidungsstücken sind auch viele Fotos und Videos zu sehen, darunter Aufnahmen von Protesten iranischer Frauen. Sie demonstrieren gegen strenge Bekleidungsvorschriften. Und zwar nicht nur in den späten 70er Jahren, sondern auch heute noch. Und dann sind da noch die Fotos, die einen Teil der Proteste im Vorfeld der Ausstellung befeuert haben. Die Fotoserie Al-Couture des irakisch-amerikanischen Fotografen Wesam Al-Badri. Sie zeigt jeweils großformatig einen Kopf. Nur die Augen sind zu sehen, der Rest ist verhüllt von Seidentüchern, versehen mit den Labels westlicher Luxusmodefirmen. Eine Arbeit, die sich mit der Ausbreitung von Modest Fashion auseinandersetzt.
Und zwar von beiden Seiten. Also einerseits die Frage stellt, werden jetzt verschleiernde Kleidungsstücke wie die Burka oder Niqab plötzlich im Westen irgendwie leichter verdaulich, wenn sie jetzt bunt sind. Andererseits auch dieser Einfluss, den eben der westliche Modemarkt auf muslimische Bekleidungstraditionen hat.
Marit Ifoma-Kupka wünscht sich, dass die Ausstellung stereotype Sichtweisen hinterfragt und dass sie zeigt, wie gerade im Bereich der Mode Grenzen verschwimmen. Und das könnte durchaus funktionieren. Die Ausstellung wirkt einerseits auf einer ästhetischen Ebene. Sie zeigt fantasievolle und hochwertige Mode, die auch in die Schaufenster deutscher Großstädte passen würde, ohne zwingend als muslimisch aufzufallen. Auf der anderen Seite wird deutlich, wie viel Konfliktstoff die Kopfbedeckung muslimischer Frauen nach wie vor birgt. Da sind einerseits die Bilder selbstbewusster junger Frauen, die es leid sind, sich für ihre Bekleidung rechtfertigen zu müssen. Und auf der anderen Seite Frauen, die nach wie vor für die Freiheit kämpfen, einfach das anziehen zu können, was sie wollen. Und solange das so ist, wird auch die Diskussion über das Kopftuch weitergehen.
Sagt Juliane Ort also über diese Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Ab Ende der Woche ist sie dort zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
mit Ben Ebeling.
Der spanische Schriftsteller Rafael Sánchez Ferlosio ist tot. Der Romancier, Essayist und Poet starb im Alter von 91 Jahren in Madrid, wie Familienangehörige mitteilten. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez trauerte auf Twitter um einen freien Geist, der uns mit seinem kritischen Denken, mit seiner Fähigkeit, alles in Frage zu stellen, Licht gebracht hat. Für seinen zweiten Roman El Jarama erhielt Ferlosio 1955 den Nadal-Literaturpreis. 2004 wurde er mit dem Cervantes-Preis ausgezeichnet. Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters stellt über 4 Millionen Euro zur Förderung von neuen Spielfilmen bereit. Bezuschusst werden insgesamt 8 Filme und 3 Drehbücher. Darunter die neuen Projekte von Christian Petzold und Angelina Macarone, die Verfilmung von Erich Kästners Fabian von Dominik Graf und Meinen Hass bekommt ihr nicht von Kilian Riethof über den Terroranschlag auf das Pariser Bataclan. Der US-Rapper Nipsey Hussle ist in Los Angeles erschossen worden. Der Tatort war vor einem Bekleidungsgeschäft, dessen Mitbesitzer Hussle war. Der 33-Jährige war mit Victory Lap bei den diesjährigen Grammy Awards für das beste Rap-Album nominiert. Warum er eine einflussreiche Figur war, erklärt im Deutschlandfunk Kultur der Rap-Experte Marc Dietrich.
Es hat damit zu tun, dass er irgendwie musikalisch ganz interessant ist, weil er eben eine Brücke schlägt zwischen diesem klassischen West Coast Sound und zeitgemäßer Musik und auf der anderen Seite sich sehr gut an seiner Karriere so diese Rags-to-Riches-Erzählung nachverfolgen lässt. Also da ist jemand wirklich irgendwie sozusagen aus unteren Milieus heraus nach ganz oben gekommen und konnte das sozusagen auch im Rahmen seiner Karriere nach außen gut demonstrieren. Und das Dritte ist eben, dass er auch unternehmerisch ganz interessant war. Also diese drei Aspekte sind es, glaube ich, die so diesen enormen Impact dieser Figur Nipsey Hussle ausmacht.
Prominente Musiker wie R&B-Superstar Rihanna oder Pharrell Williams trauerten und erinnerten an Hussles Talent und Engagement. Mick Jagger muss sich einer Herzoperation unterziehen. Wie die Website Drudge Report berichtet, wird dem Sänger der Rolling Stones eine neue Herzklappe eingesetzt. Die Heilungschancen seien gut, im Sommer könne der 75-Jährige wieder auf der Bühne stehen. Die Rolling Stones hatten wegen der gesundheitlichen Probleme ihres Frontmannes ihre Tour durch die USA und Kanada verschoben. Bislang gab es keinen Preis für die Musikrichtungen, die aus der islamischen Kultur hervorgegangen sind. Jetzt schließt der in Lissabon vergebene Aga Khan Music Award diese Lücke. Der Hauptpreis für Performance ging an den Ägypter Mustafa Said. Der blinde Oud-Spieler, Komponist, Sänger und Musikologe setzte sich gegen 14 Konkurrenten durch. Wie das Preisgeld von $500.000 zwischen Said und den anderen neuen Gewinnern der unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt wird, ist nicht bekannt. Fest steht für den Musikjournalisten Soma Aska, dass der Preis wichtig ist.
Das ist keine Eintagsfliege. Der Preis hat eine ganz andere Dimension. Die Aga Khan Stiftung vergibt nicht nur ein Preisgeld, sie kümmert sich auch um die Förderung der Preisträger. Der Preis verschafft ihnen eine Plattform, auch international. Es geht auch um Anerkennung und Sichtbarkeit. Ich denke, der Preis weckt auch Neugier bei Menschen, die diese klassischen Musiktraditionen gar nicht kennen.
Gestiftet wurde der erste islamische Musikpreis von Karim Aga Khan IV., dem religiösen Führer der ismaelitischen Nisariten.
Ben Eberling mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Venezuela, ein Land in der tiefsten Krise seit langem. Ein gefährlicher Machtkampf, massive Wirtschaftskrise, politischer Ausnahmezustand. Ein Präsident, der die Demokratie zu zerstören droht. Ein Interimspräsident, der Anspruch erhebt und dazwischen Stromausfälle, Wassermangel und viele auch gewaltsame Proteste. Und auch mittendrin der Versuch von Journalisten, eine kritische Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Auch der Kollege Burkhard Birke hat das versucht und hat das Land nun verlassen. Er war dort über mehrere Monate hinweg für lange Zeit und er hat das Land verlassen, da ihm die Arbeit praktisch unmöglich gemacht wurde. Und diesen Bericht hat er mitgebracht.
Wir sagen nicht, dass wir Journalisten sind. Das ist riskant in Venezuela. Wenn du sagst, dass du Journalist bist, ist das ein Blankoscheck für Angriffe.
Die erst 27-jährige Ana Rodriguez weiß, wovon sie spricht. Eine ganze Nacht wurde die Reporterin des alternativen Internetfernsehkanals VPI festgehalten. Ihr Vergehen? Sie hatte mit ihrem Mann, einigen chilenischen Kollegen, das abends verwaiste Zentrum von Caracas gezeigt. Als die Chilenen in der Nähe des Präsidentenpalastes Miraflores versuchten, mit einer Gruppe Leute Kontakt aufzunehmen, wurden alle kurzerhand festgenommen. Es handelte sich um Geheimagenten.
Ich wurde zweimal lange verhört. Wir mussten ihnen unsere Handys und die Informationen darauf geben. Den Chilenen ging es noch schlimmer. Zum Teil wurden sie viermal verhört, psychisch gefoltert, indem man ihnen mit Fotos ihrer Familien Angst gemacht hat. Es war total schrecklich. Erst um 8 Uhr morgens durften wir den Palast verlassen. Draußen erwarteten uns Kollegen seit den frühen Morgenstunden. Die Situation unseres Landes hat dazu geführt, dass wir als Journalisten stärker zusammenhalten.
Denn Journalisten leben gefährlich in Venezuela. Erst neulich wurde ein polnischer Kollege zusammengeschlagen, ein amerikanischer verhaftet und des Landes verwiesen. Andere Kollegen wurden letzte Woche beim Verlassen der Nationalversammlung von Kollektivos, den für das Regime agierenden Schlägerbanden, attackiert. Die Situation hat sich gerade in den letzten Wochen mit der Dynamik für Oppositionsführer Juan Guaido drastisch verschlechtert, berichtet Marien Gracia Cherinos, Direktorin am IPIS, dem Institut für Presse und Freiheit in Venezuela.
Im Januar und Februar dieses Jahres sind 24 Journalisten willkürlich verhaftet worden. Im Vergleich dazu hatten wir im gesamten vergangenen Jahr nur 21 Fälle.
Betroffen sind in erster Linie venezolanische Journalisten, aber auch Korrespondenten aus Frankreich, Kolumbien und Spanien sind im Foltergefängnis Helicoide festgehalten worden. Der Reporter Jorge Ramos und sein Team vom mexikanischen Fernsehsender Univision wurden sogar während eines offiziellen Interviews mit Präsident Maduro festgenommen, ihre Ausrüstung beraubt und später ausgewiesen. Null Toleranz für Andersdenkende. Seit Jahren steuert die Regierung die öffentliche Meinung über die Medien, direkt etwa über das staatliche Fernsehen WTW oder indem sie indirekt über Strohmänner Fernseh- und Radiostationen aufgekauft hat. Gleiches gilt für Zeitungen. Marian Gracia Chirinos vom Institut für Presse und Freiheit.
2013 waren es noch 90 Zeitungen in 21 Bundesstaaten. Ende 2018 waren es noch 30. Und die gleiche Entwicklung fand im Radio- und im Fernsehsektor statt.
Medien, die der Gleichschaltung entgehen wollen, verbreiten ihre Informationen übers Internet und die sozialen Netzwerke. So wie VPI TV, der Sender, der alles live und unzensiert überträgt. Reporterin Anna Rodriguez.
Die alternativen Medien, die sich digital verbreiten, nutzen Plattformen wie YouTube und die sozialen Netzwerke. Da gibt es keine Zensur. Die Seiten können allerdings blockiert werden, wie es die Regierung, das Regime von Maduro, schon mit den Internetanbietern macht.
Je intensiver der Kampf um die Macht und damit um die Unterstützung der Bevölkerung tobt, desto radikaler sperrt die Regierung die entsprechenden Seiten. Marian Gracia Chirinos vom IPIS.
Im Januar und Februar sind 10 Plattformen bzw. Seiten von Medienanbietern blockiert worden. In den letzten Tagen gab es erneut solche Sperrungen, so wie am Tag der Rückkehr von Juan Guaido am Flughafen Maiquetía. Seiten wie El Pitazo und andere, aber auch Twitter und YouTube sind gesperrt worden.
Ungeachtet der Blockaden spielen die sozialen Netzwerke weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Information und Mobilisierung der Menschen, zumal das Internet trotz Hyperinflation dank staatlicher Preisregulierung immer noch erschwinglich ist, wenn es denn überhaupt funktioniert. Seit Tagen ist in Venezuela erneut der Strom ausgefallen. Das heißt, es gibt weder Elektrizität noch Wasser, geschweige denn Telefon oder Internet.
Burkhard Birker über die Situation, mit der Journalisten in Venezuela konfrontiert sind. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt treffen zwei Größen aufeinander. Ein großer Spanier, Carlos Saura, und ein großer Italiener, Renzo Piano, der Regisseur und der Architekt. Ab Donnerstag in einer Dokumentation in den Kinos, um genau zu sein. Gegenstand dieses Dokumentarfilms ist ein Neubau im spanischen Santander. Marietta Schwarz hat sich den Film schon angesehen.
Schwarze Leinwand, 5. Sinfonie von Mahler. Eine Kamera fährt zwischen zwei Gebäudeteilen hindurch direkt aufs Meer. So beginnen Helden eben oder große Dramen von deren Untergang. Vom Architekten dieses Gebäudes aber wissen wir, dass er noch lebt. Und seine erste Botschaft im Film ist auch weniger dramatisch, denn poetisch.
Es gab schon immer diese Idee, dass die Technik und die Poesie Hand in Hand gehen. Ein Gebäude, das die Zeit überdauern soll, muss also eine technisch fortschrittliche Konstruktion sein. Aber besonders wichtig ist es, Orte zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können und ihr Zusammenleben zelebrieren können.
Einen solchen Ort hat Renzo Piano im spanischen Santander geschaffen. Die Assoziation zur gleichnamigen Großbank trifft übrigens ins Schwarze, denn deren Chef Emilio Botín initiierte und bezahlte das Projekt. Piano baute ihm im Hafen von Santander ein aufsehenerregendes Kulturzentrum, und zwar direkt ans Wasser. Carlos Saura als Regisseur des Films war offenbar frühzeitig eingebunden. Er fängt nicht nur schöne Architekturbilder ein, sondern lässt auch Projektleiter und Kritiker zu Wort kommen. Umstritten nämlich war das Centro Botín von Anfang an.
Dieses Ufer ist das Herz der Stadt. Die Aussicht ist frei. Jetzt entsteht ein Gebäude, das diese Kontinuität radikal aufbricht und so das Herz der Stadt verletzt.
Natürlich stellt Pianos Entwurf einen Bruch mit der Umgebung dar. Wie ein durchschnittener Schiffsrumpf schwebt das Gebäude über der Promenade. Man sieht Computersimulationen und einen schwadronierenden Architekten. Der Konflikt, privater Finanzier bebaut attraktiven öffentlichen Raum, löst sich in Luft auf, in lauter, versöhnliche Töne. Auf welche Reise, fragt man sich, will uns der Regisseur jetzt noch mitnehmen? Carlos Saura ist ja nicht irgendwer, wurde mit seinen kritischen Filmen über das Franco-Regime schon in den 60er Jahren zu internationalen Festivals eingeladen. Seine Carmen-Verfilmung 1983 war sogar Oscar nominiert. Und Renzo Pianos Schaffen weltweit bietet doch mehr als Einlassungen über das Licht und den Genius Loki. Der Architekt und das Licht wirkt wenig ambitioniert. Es ist ein Film eines alten Mannes über alte Männer, die sich als die Letzten ihrer Art begreifen. Saura ist Jahrgang 32, wie der Bauherr, der im Laufe des Films auch stirbt. Piano unwesentlich jünger. Und sie fragen sich, was bleibt von uns?
Eines deiner Fotos hat länger Bestand als meine Architektur. Du fängst den Moment ein und er wird ewig. Darum glaube ich, dass dein Beruf, die Fotografie, nachhaltiger ist. Ich war immer neidisch auf die Fotografie, weil sie den Moment einfängt und zeitlos ist.
Inzwischen steht die Stahlstruktur des Kulturzentrums. Renzo Piano hat mit seinem technoiden Neubau auch die Traditionalisten beschwichtigen können. Das Gebäude soll den Blick aufs Meer nicht versperren. Deshalb schwebt es auf filigranen Stützen. Man kann unter dem Kulturzentrum auf das Meer zulaufen. Der Straßenverkehr wurde unter die Erde verbannt, ein Park angelegt.
Bei diesem Projekt haben wir sofort verstanden, dass es auf das Meer zuschießen muss, auf das Licht zuschießen muss, weil man in die Bucht blickt, ins Licht. Das ist das Allerschönste. Auch, dass das Gebäude angehoben werden muss, sodass jeder das Meer sehen kann.
Etwas später werden wir Zeugen, wie die Fassade angebracht wird. Über 300.000 weiße Keramikfliesen wurden extra angefertigt. Das Noppenmuster hat etwas von einer altmodischen Bademütze, um im Bild zu bleiben. Die Fassade glänzt und sie reflektiert Wasser und Licht. Am Ende sagt Renzo Piano zu Carlos Saura, komme es aber darauf an, wie die Architektur sich in den Augen der Betrachter spiegele, auf ihr Strahlen. Wir sind Perlentaucher, sagt er. Das ist ein Beruf, der vom Aussterben bedroht ist. Aber ich bin überzeugt, dass diese Art von Schönheit die Welt retten kann.
Eine Dokumentation von Carlos Saura über Renzo Piano. Marietta Schwarz hat den Film für uns schon gesehen. Am Donnerstag startet er in den Kinos. Schauen wir doch mal, was die Feuilletons morgen schreiben. Adelheid Wedel hat sie gelesen.
Die Menschen öffnen sich, wenn sie lachen, sagt Wilhelm Ruch im Interview in der Süddeutschen Zeitung und liefert uns damit den Satz zum 1. April. Der 61-Jährige lehrt an der Universität Zürich Persönlichkeitspsychologie und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Phänomen Humor. Er sagt, Witz zu haben ist ein Zeichen von geistiger Fitness. Er beweist, dass ich den Leuten eine Spur voraus bin und die anderen müssen erst dekodieren, was ich erkannt habe. Das erkläre auch, warum Spaßmacher plötzlich Chancen haben, Führung übertragen zu bekommen. Es beweist die erstaunliche Macht des Witzes. Warum trauen wir ausgerechnet Leuten, die die wichtigen Dinge nicht ernst zu nehmen scheinen, wird er gefragt. Ruch verweist auf eine lange Tradition. Der Hofnarr hatte die Möglichkeit, Dinge zu sagen, die sonst niemand auszusprechen wagte. Einen Komiker zu wählen, sei eine Form des Protestes, in dem der Wähler zeigt, sogar einem Narren vertraue ich mehr als allen Politikern. Menschen allein wegen ihrer Witze ins Präsidentenamt zu wählen, sei vor allem gefährlich und problematisch, wenn man sich anschaut, in welcher Form Demagogen Humor einsetzen. Aus der Tageszeitung Taz erfahren wir, im Hamburger Bahnhof in Berlin läuft die in Europa erste Museumsausstellung des US-afroamerikanischen Künstlers Jack Whitten. Noch vor seinem Tod im letzten Jahr suchte er die Werke aus, die Kurator Udo Kittelmann nun als Whittens Sammlung seiner Lieblingsbilder ausstellt. 1939 in Alabama geboren, versuchte der Künstler, die unsichtbare Grenze, die schwarzen Künstlern gegeben war, wenn sie nicht figurativ als also ohne soziales Narrativ, arbeiteten, zu durchbrechen, schreibt Lorin später. Schließlich beschloss er, Gemälde nicht mehr zu malen, sondern zu machen, was in der Berliner Ausstellung bis zum 1. September zu sehen ist. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stellt Stefan Trinks die Frage, ob man heute noch national bauen kann. Er entführt uns mit seinem Bericht in Katars Hauptstadt Doha, wo jetzt das erste Museum einer Nation im 21. Jahrhundert eröffnet wurde. Die Frage nach dem nationalen Bauen beantwortet der Autor an diesem Beispiel. Heute scheint es ausgeschlossen, den einen gültigen Baustil oder Ausdruck für eine moderne Gesellschaft zu finden. Anstelle von Nationalstil ist heute die Metapher getreten, die paradoxerweise global unmissverständlich lesbar und mit dem jeweils beauftragenden Staatsgebilde verknüpft sein soll. In der Tat gibt Paul Wrosch seine Eindrücke von der Lit Cologne wieder. Mantramäßig wird wiederholt, dass diese Veranstaltung als das größte Literaturfestival Europas gilt. Nach 12 Tagen ging sie am Wochenende zu Ende mit 95% Auslastung und 110.000 Besuchern bei rund 200 Lesungen. Die Leipziger Buchmesse meldete für diesen März 3.600 Veranstaltungen an 550 Orten und wirbt damit, dass während der Messetage die gesamte Stadt und die Foren auf dem Messegelände zu einer riesigen Lesebühne werden. Sollte man nicht aufhören, die beiden Veranstaltungen in den traditionellen Buchstädten Ost und West gegeneinander aufzurechnen und stattdessen froh darüber sein, dass es zwei so renommierte Feste für das Buch und rund ums Lesen gibt. Die Süddeutsche Zeitung lockt mit einer Rezension von »Aus der Traum«, Klammer auf, Kartei, Klammer zu, von Durst Grünbein, ihre Leser in die Buchläden. Der Dresdner mit Heimaten in Berlin und Rom, so wird er von Bastian Reinhardt beschrieben, zeige in seinem Buch, warum er zu dem geworden ist, der er ist. Die 50 Texte des Essaybands dienen im Grunde einem einzigen Zweck, der Selbstverortung ihres Dichters, so der Rezensent. Zusammenfassend wertet Reinhardt, Grünbein lehnt alle Romantisierung der DDR ab, bei ihm gibt es keine Ostalgie, sondern immer wieder nur verunsichertes Staunen über den Aufbruch in die politische Kälte.
Adelheid Wedel aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.